Der GT-Talk 24 Stunden Daily wird dir präsentiert von Motul 300V, der offizielle Schmierstoffpartner der 24 Stunden von Le Mans.
Und damit ein Hallo und herzlich willkommen zum letzten 24 Stunden Daily zu den 24 Stunden von Le Mans. Wir analysieren die Hyperpole vom Donnerstag und blicken auf das, was am Freitag so passiert ist in den News. Und das gibt es jetzt alles in den kommenden Minuten für euch hier im GT-Talk 24 Stunden Daily. Und damit nochmal ein Hallo und ein herzliches Willkommen. Ja, die Hyperpole, das war gestern das, worum sich alles gedreht hat in Le Mans zur besten Sendezeit um 20 Uhr begann die Qualifikation zu den besten Plätzen am Rennen Samstag. Und das haben natürlich viele Teams genutzt, die auch erstmal mit dabei waren in der Hyperpole 1. Da gehen wir erstmal natürlich durch die LMP2 respektive durch die LMGT3 Klasse durch. Waren es ja beide Klassen mit 12 Fahrzeugen, die mit dabei waren, rausgefallen. Das können wir schon mal sagen, war ja dann Ziggo Sport, Tempesta, die in Hyperpole 2 nicht dabei waren, sondern so wie Proton Competition mit der 88, genauso wie United Autosport mit Cottingham, Saucy und Baut, also mit dem zweiten Auto von United Autosport, und Vista Alf Corse mit Flora, Castellacci und Rigon. Hingegen spannend war es, was Sean Gelal gemacht hat, Auto mit technischen Gebrechen unterwegs gewesen, aber sich tatsächlich noch irgendwie qualifiziert bekommen. War dort am Ende dann 2 Zehntel schneller, nicht nur 2 Zehntel schneller, sondern sogar 6 Zehntel schneller als das Ziggo Sport Auto mit Froggatt, Shiva und Hui. Und man war 2 Zehntel nämlich dahinter dem Lexus von Hawksworth, Gersitz und Rupper. Nach vorne schauen wir auf das, was dort passiert ist. Die Fahreraufteilung: Kevin van der Linde mit WRT, die schnellste Zeit gefahren. Da hat man auf eine gewisserweise sichere Strategie gesetzt. Man wollte sich nämlich sicher für Hyperpole 2 qualifizieren. Das hat man eben mit dem besten Fahrer gemacht, aus dem Dreier-Line-Up van der Linde dort die schnellste Zeit gefahren, dann in Hyperpole 1 mit 3:54.345 in der LMGT3. In der LMP2-Wertung rausgefallen IDEC, Algarve Pro Racing, VDS Parnas Racing und Algarve Pro Racing. Die nicht dabei schnellstes Fahrzeug war das in der Europa Competition Fahrzeug mit Nick Yellowly mit 3:34.657 die Zeit dort aufgestellt worden. Das die schnellste Zeit dort in Hyperpole 1. Und wenn wir da weitergehen in Hyperpole Nummer 2, das war ja ähnlich spektakulär. Hingegen die Zeiten ja in der LMGT3 sind deutlich schneller geworden, wenn wir da drauf schauen. Wie gesagt, Kevin van der Linde 3:54.3 gefahren in der LMGT3. In Hyperpole 2 wurde mit der Zeit von Mattia Drudi 3:52.789 eine deutliche Zeitensteigerung geliefert. Wenn wir da mal schauen, das zweite Auto in der Reihung mit Herriot, mit Mann und Rovera, Alessio Rovera, dort die Zeit gefahren im Vista Alf Corse mit der 21 mit 3 Zehntel knapp zurück, 3:53.085. Aber wenn wir dahinter nochmal schauen, Valentino Rossi 3:54.9, also der ist nicht weit weg gewesen im Verhältnis von dem, was er eigentlich kann, zu Kevin van der Linde. Also man hat gemerkt, okay, die schnellere Peakzeit bei den LMGT3-Autos war dann doch zu einer etwas späteren Zeit aufgestellt worden, was ja extrem wichtig war. Also die Track-Temperatur hat sich dort, ja, zwar nicht viel geändert, da muss man sagen, da waren es ja nur jeweils 1 Grad zwischen Luft- und Streckentemperatur, aber das hat sicherlich auch in Kombination mit dem Grip-Niveau nochmal einiges an Zeit gebracht, zumindest in der LMGT3. In der LMP2, muss man sagen, war es kein großer Unterschied zwischen Hyperpole Nummer 1 und Hyperpole Nummer 2, da war man im Gegenteil eher langsamer mit Clément Novalak, der dort die Pole Position rausgefahren hat in der LMP2-Wertung für TDS Racing Inter Euro Competition auf 2 und AO bei TF auf 3. Um das nochmal zu komplizieren: Hard of Racing, wie gesagt, mit der Pole mit Mattia Drudi, dahinter Vista Alf Corse mit Alessandro Rovera die Zeit gefahren und Valentino Rossi auf der 3. Und das dann eben folgend, wir kommen später sowieso nochmal auf das komplette Grid zu sprechen, nachdem wir alle Ergebnisse durchgegangen sind. Dann kommen wir auf die Hyperpole für die Hypercars zu sprechen. Und das war in Hyperpole Nummer 1 hier und da wirklich schon sehr dramatisch, nicht überraschend rausgefallen. Das nachgerückte Auto von Aston Martin Ford Team, das mit Rebecca Sørensen und Roman De Angelis. Dort hatte man ja sowieso profitiert, dass Porsche rausgefallen ist. Das Auto mit der Nummer 6 nicht dabei gewesen aufgrund von Übergewicht, respektive man hat die Gewichtsgrenze nicht eingehalten, also man war eher untergewichtig als übergewicht. Das ist jetzt falsch dargestellt worden von mir, meiner Seite, deshalb nochmal die Klarstellung hier. Untergewicht beim 6er Fahrzeug, deshalb da nachgezogen, aber die Nachrückerrolle nicht wirklich annehmen können. Dann rausgefallen Cadillac, Wayne Taylor Racing, doch sehr überraschend, denn Cadillac grundsätzlich stark. Aber mit einem ja dann doch sehr entscheidenden Unterschied, was wir dann gleich auch feststellen dürfen. AF Corse aus mit dem Privatauto, Robert Kubica, Yiffier und Phil Hansen. Das dann doch schon eher überraschender, genauso wie das eine Auto von Alpine, was man dort ja sich nicht qualifizieren konnte für Hyperpole. Nummer 2, genauso auch wie Ferrari AF Corse. Und das ist eher überraschenderweise zustande gekommen. Das Auto, das Siegauto aus dem Jahr 2023, die 51 mit Pierguidi, Calado und Giovinazzi. Die Reihung sich nicht geändert, man scheitert am Ende 82.000stel zurück hinter dem Auto, was pilotiert worden ist von Raffaele Marcello. Im ersten Turn der Hyperpole Nummer 1 hat Probleme gehabt, die eine gute Zeit hinzubekommen. Am Ende oder in seiner besten Runde auch noch einen Reifen, einen Verbremser gehabt, Reifen stehend lange gehabt, im Übergang von Sektor 1 von Sektor 2 auf Sektor 3. Da, Entschuldigung dafür. Aber auf jeden Fall Sektor 2 auf Sektor 3 in der rechts in Richtung Indianapolis in der Rechtskurve dort an dem Kreisverkehr und deshalb ist das so passiert, aber Raffaele Marcello sich so ein bisschen über die Zeit gerettet, 3:24.061, man hat auch dadurch profitiert, dass man bei Cadillac die Zeit gestrichen bekommen hat, also von daher, ja, Glück im Unglück für die 15, die hat sich eben durchgekämpft, genauso wie Andlauer, Christensen und Jamine, die mit einem Reifenproblem, also das Rad war einfach dann los. Man konnte dann einfach keine Zeit mehr setzen, 4 Runden hat man insgesamt nur zustande bekommen, aufgrund dessen, ja, und da hat man sich auch so ein bisschen durchgerettet, ehrlicherweise, also das hätte auch durchaus schief gehen können. Weiter, wie gesagt, Cadillac mit der schnellsten Zeit, Aitken, Drugovic und Festi mit 3:22.742, sonst gab es eigentlich keine große Überraschungen in dieser Aufreihung. Wie gesagt, Überraschung hingegen schon, wer raus war, nämlich Ferrari 51, aufgrund der Leistung dieser Saison, war das schon doch sehr überraschend, dass einer von den Werksautos raus ist, das Privatierauto raus und das dann, ja, dementsprechend dann auch doppelt Ferrari aus. Und dann kommen wir mit zum Hyperpole Nummer 2. Und das war wirklich dramatisch und dramatisch spannend, auch zum Ende hin, wie sich das dann doch noch entwickelt hat, wie die Zeiten dann auch nochmal gepurzelt sind. Und am Ende nutzt es Will Stevens, Norman Nato und Alex Lynn. Es war zwar nicht die allerschnellste Zeit des Wochenendes, die wurde dann hingegen aufgestellt mit einer 3:22.742 im ersten Abschnitt von Jack Aitken. Aber hingegen, ja, wichtig war, was man mit der Pole rausgefahren hat. Und das war nämlich das Auto mit Nummer 12, Cadillac Herz Team Jota. Es war eine Doppelpole. Gleichzeitig Earl Bamber, Sebastian Bourdais und Jenson Button folgen dann direkt dorthinter mit der 23.333. Startreihe 2 wird komplettiert von Porsche Penske Motorsport. Dort war man rund 1,5 Zehntel zurück hinter dem Cadillac mit der 38. Dorthinter folgt dann Dries Fantor mit BMW M-Team WRT. Dort hatte man sich durch die Qualifikation mit Dries Fantor geeinigt, dass man dort im zweiten Abschnitt durchgehen möchte. Halbe Sekunde hat dort auf die Spitze dennoch gefehlt. Dann kommt ein großer Abstand, 8 Zehntel auf 1, Nasr Tendi und Wehrlein. Dann rast Franz van der Linde, gefahren die Zeit, Sheldon van der Linde ebenfalls 8 Zehntel zurück. Dann Foko, Nielsen und Molina mit der 50 folgen dann auf der 7 und da sind es schon 1 Sekunde auf Platz 1. Also man sieht, der Cadillac funktioniert sehr, sehr gut. Auf 8 dann das dritte Auto von Cadillac, also die Autos von Cadillac, der US-Bomber, mal eben sind sie mit 3 Autos in den Top 8 vertreten, also in den ersten 4 Startreihen dieses Rennens mit Aitken, Drugovic und Festi. Dann hingegen, das muss man sagen, war eine reine Leistung dann im ersten Abschnitt von Mick Schumacher. Das war wirklich stark, dort in den Abschnitt dann hineingefahren zu Hyperpole Nummer 2. Das war das Alpine Endurance Team mit 3,24, 3 und 8. Aber hingegen auch 1,2 Sekunden zurück und damit abgeschlagen. Hingegen keine Zeit, technischerweise Probleme wohl war bei Toyota. Das hat man nicht so richtig kommuniziert, woran es lag. Mit der Nummer 8, Buemi, Hartley und Hirakawa starten nur von der insgesamt 10. Position. Man wird da also das neben dem Auto von Mick Schumacher stehen. Ja, das eben die Hyperpole, machen dann dadurch komplett, wie es dann im Starting Grid aussieht, gehen damit dann chronologisch durch. In der 32. Reihe stehen dann die beiden Iron Lynx Mercedes. Startfahrer stehen auch schon fest mit Luca Stolz und mit Lorcan Hannifin. 31. Startreihe mit Danny Junkadea und Richard Mill AF Corse, TF Sport und einmal Chevrolet Corvette und einmal Ferrari mit Lilou Wadou. Dann Ori Fidani, AWA Racing, nächste Corvette in Startreihe 30, 58. Position, daneben der Manta mit Porsche mit Antras On auf der 57. Dann 56, Cilia Martin, Iron Dames auf der 29. Startreihung und daneben dann das Racing Spirit of Le Mans mit Leclerc, Haseclo, Aston Martin. Dann Yasser Shahin, erster BMW in der Reihung 54, in der 28. Startreihe dann der nächste Ferrari Kessel Racing, Daniel Serra. Dann Clemens Schmid, 27. Startreihe daneben mit dem Lexus und daneben auch das Proton Competition Fahrzeug von Ben Barker. Daneben folgt dann der Ferrari von Davide Regon in der 50. Startplatz, dann daneben 59. Startplatz United Autosport mit James Cottingham, 48. Startplatz Dennis Olsen und daneben Ziggo Sport Ferrari von Christopher Furgert. 24. Startreihe mit Jax Horsworth mit Akkodis ASP, der nächste Lexus in der Reihung, neben dem nächsten McLaren mit Darren Long. 44. und 43. Platz, das ist Startreihe 23 mit Charlie Eastwood und dem Mantai First From mit Ryan Hartwig. Dann Maxi Matte und Team WRT mit Calvin van der Linde. Also beide, kann man sagen, der gegangen ist, neben dem, der danach gekommen ist. Also Maxi Matte letztes Jahr noch bei WRT gefahren, Calvin van der Linde jetzt neu dabei. Dann folgt die Pole-Reihung mit François Herriot und mit Mathieu Drouhi. Mathieu Drouhi ja auch mit die Zeit rausgefahren. 39. Gesamtposition, Pole Position in der LMGT3. Dann kommen wir auf Startreihe 20, das ist die einzige Startreihe, die besetzt wird von Colin Brown, Neeson Racing auf der 38. Dann Luca Giotto und Jonas Reed mit Startreihe 19, das sind Platz 37 und 36. André Lotterer, IDEX Sport auf der 35, neben Proton Competition, Ben Viscal mit der 34 in der LMP2. Dann Theo Pourchaire, Algarve Po Racing mit der 25, und daneben das 48er Auto von VDS Panis Racing mit Esteban Morsen. 16. Startreihe mit Niki Katzberg, ebenfalls Agave Pro Racing mit der 45 und IDEX Sport mit Jupp von Eutert, Startreihe 16. Dann 15. Startreihe mit Patrick Pilet, ALAM Sport mit AF Corse mit der 138, daneben mit Mathieu Vaxivier. 14. Startreihe. Das ist die dritte Startreihe in der LMP2 mit Tom Blomqvist und CLX Pure Racing. Daneben 26. Gesamtstartplatz United Autosport und Renger van der Sande. Dann Oliver Jarvis, United Autosport mit der 23 auf Startreihe 25 im Gesamt. Daneben Platz 3 in der LMP2-Wertung AO bei TF mit Louis Deletras als Startfahrer. Dann Tom Dillmann und TDS Racing mit Matthias Bech mit 23 und Platz 22. TDS Racing, wie gesagt, mit der Pole. Dann folgen wir mit der Hypercar-Kategorie. Hinten startet, wie gesagt, Lorenz Vantor. Der wurde ja distanziert, respektive disqualifiziert. Startreihe 11 für ihn alleine, Platz 21. Dann 20 und 19. Platz in Startreihe 10 dann für Aston Martin 4 Team mit dem Aston Martin Valkyrie mit Harry Tinknell und mit dem ersten oder mit dem nächsten Proton-Fahrzeug in dem Gesamtfeld, aber mit dem nächsten Porsche auch in der Hypercar-Kategorie, Platz 19, Neil Jani. Auf Platz 18 der reine Startreihung für Peugeot Total Energies mit Paul Di Resta und mit Luc Deval, 18. und 17. Position, Startreihe 9. Dann Startreihe 8, schon Toyota Gazoo Racing mit der 7. Mike Conaway und daneben der Aston Martin von Marco Sørensen. Platz 15. Platz 14 und 13 gehen einmal an Ricky Taylor, Kayleck WTR, Wayne Taylor Racing mit der 101 und daneben der erste Ferrari mit AF Corse Phil Hansen. Alpine Endurance Team mit Ferdinand Habsburg auf der 12, respektive dann daneben stehend Ferrari AF Corse mit James Calado, Startreihe 6. Startreihe 5 mit Platz 10 und 9 machen dann Sebastian Buemi und Frederik Markowecki. Unter sich aus für Startreihe 4 ist es dann Jack Aitken mit Cadillac Whelan Engineering auf Platz 7. Daneben stehend der nächste Ferrari mit der 50 Niklas Nielsen. Dann René Rast und Philippe Nase. Startreihe 3 ist es im Gesamtfeld mit Platz 6 und 5. Dann schauen wir in die ersten beiden Startreihen mit Kevin Magnussen und Julian Andlauer mit der 15, respektive mit der 5. Einmal BMW und einmal Porsche. Und dann vorne die beiden Cadillacs, einmal von Earl Bamber mit Cadillac Herz Team Jota mit der 38 und Will Stevens, der den Start fahren wird, mit dem 12er Fahrzeug. So, das ist die Aufreihung im Schnelldurchlauf, die wir hier erlebt haben. Also wenn sich da jetzt noch was am Samstag ändern sollte, dann bitte ich das zu entschuldigen. Aber da habt ihr mal die Übersicht, was dann so passiert ist. So, in FP4, das analysieren wir jetzt nicht extrem aus. Da ist relativ wenig passiert. Da hat man sich noch ein bisschen eingeschossen auf das, was dann morgen kommt, respektive. Man hat so ein bisschen vielleicht auch, sich umgestellt von Qualifying auf Rennen. Schnellste Zeit dort in der Hypercar-Kategorie gefahren. Die 83er-Mannschaft mit 3,26,5. Man merkt auch die Zeiten etwas hochgegangen. Da hat man sich nochmal im der Nacht ein bisschen eingeschossen, in der LMGT3 Akodis vorne gewesen, mit der 87 das Auto rund um Clemens Schmid, 355,0 und in der LMP2 VDS Panis Racing mit Gray, Mawson und Pereira vorne gewesen. In der Nachttrainingssitzung 2, das war insgesamt das vierte Freitraining des Wochenendes. Dann kommen wir auf das zu sprechen, was noch kommt, und da blicken wir erstmal auf Peugeot. Man sagt selber bei Paul Di Resta, dass man aufgrund der Qualifying-Sitzung sich irgendwie in einer Reichweite führt, dass man irgendwie in die Top 5 oder gar höher angreifen könnte. Hat man jetzt so am gestrigen Donnerstagabend gesagt, ja, es war extrem schwierig, man hat sich nicht für die Hyperpole qualifiziert das war schon ein extremer Rückschritt. Man freut sich aber dennoch auf das Rennen und hofft einfach so ein bisschen, dass man im Mix dabei ist und ein wenig auch auf Glück sich vorne mit erarbeiten kann. Das so zu Peugeot, dass man sich so geäußert hat, gucken wir dabei aber auch noch auf das, was sich so newstechnisch gemacht hat, und da blicken wir einmal auf die WEC, auf den Kalender, und da hat sich eigentlich nichts geändert. Dort ist Folgendes bestätigt worden, unverändert eigentlich die Aufreihung. Erst Katar am März, am 28. März, dann folgt wenig später die 6 Stunden von Imola, am 19. April dann 9. Mai 6 Stunden von Spa und im Juni dann die 24 Stunden von Le Mans, 13. bis 14. Dann Sao Paulo 6 Stunden im Juli, 12. Dann Lone Star Le Mans auf dem Circuit of the Americas, 6. September, 27. September, 6 Stunden von Fuji und 8 Stunden von Bahrain am 7. November. Und unglücklicherweise muss man sagen, die 6 Stunden von Imola, selbes Wochenende für das Rennwochenende der IMSA WeatherTech Sportscar Championship in Long Beach, genauso auch wie die 6 Stunden von Sao Paulo neben sich kollidieren mit dem Canadia Tire Motorsport Park mit in der IMSA-Meisterschaft. Im Thema Formel 1 kollidiert die 24 Stunden von Le Mans am 13. und 14. Juni mit dem Grand Prix von Barcelona in Spanien. Aber das sollte zum Glück handelbar sein, hoffe ich mal, in Bezug zur Formel 1. Dann schauen wir noch was auf das Interessante, nämlich 2026 ist es möglich, in der Asian Le Mans Series Hypercars einzusetzen. Das wird dann eine Pro-AM-Klasse, also Privatiers wie jetzt zum Beispiel Proton Competition könnten dort fahren, das dann in einer Pro-AM-Klasse. Das wird dann starten ab der Saison 26/27, also nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr, werden wir dann sehen, wie sich das Ganze aufsteigen wird. Man will sich ja anpassen, aufgrund dessen, dass man sich ja möglicherweise auch dadurch einen ALMS-Startplatz erarbeiten kann für die 24 Stunden von Le Mans. Und da sind wir auch noch schlauer geworden, was das Thema Hypercar angeht. Man hat die Regularien zusammen mit der FIA und dem ACO nochmal um 3 Jahre verlängert. Heißt also, bis Ende 2032 werden wir die Hypercars mal mindestens in der Langstreckenweltmeisterschaft und bei den 24 Stunden von Le Mans sehen. Ebenfalls hat man die enge Kooperation mit der IMSA WeatherTech Sportscar Championship, respektive mit der Motorsportvereinigung der IMSA, nämlich verlängert, auch ebenfalls bis Ende 2032, also ACO, FIA und die IMSA, die sich dort beteiligt haben, auch was das Thema Hypercars angeht. Interessant wird dann auch noch, was die LMP2 sich dort aktiv zeigen wird, und in 2028 kommen die neuen Autos, und das eben mit 2 Chassisherstellern, einmal Ligier oder Orica. Der Motor hingegen bleibt gleich, zumindest vom Hersteller, nämlich Gibson. Turbo angetrieben wird das Ganze sein, und dort will man sich eben in die Zukunft begeben, wie man das Ganze bei Gibson eben machen wird. Also ein neuer Motor dann für das Jahr 2028, der Gibson-Motor in dem Sinne grundsätzlich ja schon seit 2016 im Einsatz, also gut 9 Jahre. Im nächsten Jahr geht man dann schon mit in 10 Jahre, also wir sind ja jetzt schon in der 10. Saison mit dem Gibson-Motor. Dann schauen wir auf das, was kommen wird beim Thema McLaren. Da hat man sich ja jetzt auch vorgestellt. Bei United wird man anstellig, was das Thema LMDH angeht. James Barclay hingegen wird jetzt neuer Teamchef. Er wird von Jaguar TCS Racing eben zurücktreten von der Formel E und geht jetzt eben fest zu McLaren, respektive zu United Autosport, die dort das Thema LMDH angehen werden. Und das wird spannend, und gleichzeitig hat auch Zac Brawn gesagt, wir werden nicht ausschließen, dass wir auch in der IMSA WeatherTech Sportscar Championship mit dabei sein werden. Hingegen, man wird aber nicht vor 2028 dort aufschlagen. Man wird mit 2 Autos dann im Jahr 2027 einen vollen Fokus auf die Langstreckenweltmeisterschaft, genauso wie bei den 24 Stunden von Le Mans, dann sicherlich legen. Wie gesagt, die IMSA kommt noch dann vielleicht im Jahr 2027 ein wenig zu früh. Und deshalb wird es interessant, wie das dann auch wird. Also die IMSA sowie auch ACO machen gemeinsame Sache. Kalender bleibt unverändert, was ziemlich gut ist. Es bleibt leider, oder es kommt kein Deutschlandrennen dazu. Hingegen bleibt das 6-Stunden-Rennen von Spa, was somit das interessanteste Rennen ist für die Zuschauer. Auch zuschauerzahlentechnisch ist man wirklich sehr gut unterwegs. Und deshalb ist es kein Wunder, dass dort auch das 6-Stunden-Rennen von Spa eben bleibt. Also das aus deutscher Sicht zumindest interessant. Sicherlich auch für einige, die gerade im Süden wohnen. Also Deutschland, Österreich, Schweiz auch wahrscheinlich das 6-Stunden-Rennen von Imola. Durchaus interessant. So, dann war es das tatsächlich wieder von dieser Woche. 24-Stunden-Rennen von Le Mans startet morgen. Und da blicken wir auf das, also aus unserer Sicht morgen für euch, wenn ihr das natürlich Samstagmorgen hört, jetzt dann ab heute, das dann eben Nachmittag, schauen auf den TV-Guide, den ich für euch nochmal vorbereitet habe, wenn dieser dann auch kommt, denn nicht die Seiten, teilweise laden dann doch relativ lange, nur nochmal, um sicher zu gehen, dass dann für euch, es gibt die Road to Le Mans Serie dann noch zu sehen mit dem zweiten Rennen, um 9.55 Uhr das dann zu sehen im Livestream oder bei Discovery Plus, sowie auch dann den Warm-Up-Session 11.45 Uhr, das für euch dann ebenfalls zu sehen, dann auch bei Eurosport 1, also da gibt es dann nochmal das leichte Einrollen, obwohl da auch manchmal sehr viele kuriose Sachen passieren. 15 Uhr, Vorberichterstattung, Eurosport 1 bei dann zu sehen, und dann das 24-Stunden-Rennen von Le Mans bei Nitro, da das Rennen ja auch zu sehen, bei den Kollegen der RTL-Sendergruppe ist es dann morgen, müsste ich meine, 14.45 Uhr sein. Schauen wir nochmal ganz schnell auf den TV-Plan, und da sind wir, wenn wir den Sender auch finden sollten, genau ab 14.45 Uhr wird man 855 Minuten mal mindestens zeigen. Also man wird wieder alles zu sehen bekommen, nämlich die Sendung müsste dann wahrscheinlich irgendwann ab Mitternacht wieder neu starten. Genauso ist es auch ab 5 Uhr, also da gibt es nochmal weitere 705 Minuten für euch zu sehen, also nicht verwirren lassen. Von 14.45 Uhr an wird man dort dann live auf Sendung sein. Man wird dann mit Nachberichterstattung bis 16.45 Uhr mit dabei sein. Also ähnlich wie Eurosport 1. Also dort ist man gewappnet für die 24 Stunden von Le Mans. Das seid ihr nämlich jetzt auch. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören für die ganze Woche. Nächste Woche einmal Analyse Le Mans und dann starten wir natürlich auch mit dem 24-Stunden-Daily zum 24-Stunden-Rennen von dem Nürburgring hinein und da freue ich mich auch wieder drauf. Deswegen bleibt dran an der Sache und wir melden uns dann eben mit der Analyse zurück zum 24-Stunden-Rennen von Le Mans und eben dem 24-Stunden-Daily zum 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Bis dahin, viel Spaß eben jetzt beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und zwei Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie. Ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.